Frieden von dem, der da ist, der da war und der da sein wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Frau am Ende des Bahnsteigs trug einen roten Hut und sah aus wie Tante Inge. Nur, dass sie nie Hüte trug und nur im äußersten Notfall ihr Gepäck tragen würde. Christine kniff die Augen zusammen, um sie besser sehen zu können. Die Ähnlichkeit war wirklich verblüffend. Aber es konnte nicht sein. Schließlich war sie hier in Westerland. Christine verlor die Frau aus dem Blick und konzentrierte sich auf die Zugtüren. Ja, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, in dem Roman Tante Inge haut ab von Dora Held geht es um eine ältere Dame, die sich von Dortmund nach Westerland aufgemacht hat, um ihrem Leben zu entfliehen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen es manche. Ich höre das schon seit Jahren rauf und runter, das Hörbuch, und das Buch habe ich auch schon einmal gelesen. Und Tante Inge entflieht ihrem Leben. Der Mann sitzt seit der Rente nur vor dem Fernseher oder am Schreibtisch. In seiner Freizeit mäht er den Rasen oder macht die Steuererklärung für Freunde und Bekannte. Er kann seinen Job nicht so ganz loslassen. Sein größtes Hobby ist das Sparen und Knausern. Inge sehnt sich nach schönen Abenden mit ihrem Mann und einem leichten Leben. In dem Roman wird berichtet, wie Tante Inge eine gute Freundin verlor. Diese gute Freundin setzte Tante Inge dann zur Erbin ihres Hauses ein, weil auch die Tochter verstorben war. Das Testament wird versucht zu entwenden, es fangen Streitereien in der Familie an und Inge möchte den ganzen Streit entfliehen und sucht nach einem Ausweg, der ihr nicht leicht fällt. Sie packt also ihre Taschen, fährt nach Westerland und möchte weiter nach Sylt. Ihr Bruder wohnt dort, sie sagt niemandem Bescheid und mietet sich in einer Mietwohnung ein, in einer Ferienwohnung. Und Tante Inge ist bedrückt. Eine unglückliche Ehe, Verlust eines geliebten Menschen, Familienstreit und vieles mehr. Tante Inge ist verzweifelt und haut ab. Ich liebe dieses Buch. Ich höre es so oft abends, wenn ich zu Bett gehen möchte, noch vor dem Schlafen, und denke mir, ja, Tante Inge, das spüre ich auch. Ich bin nicht verheiratet, habe keine unglückliche Ehe oder sonst irgendwas, gerade akut keinen lieben Menschen verloren, aber ich sehe ihre Verzweiflung. Und ich würde sagen, diese Verzweiflung ist auch nichts Fremdes in der Welt. Menschen beten zum Beispiel im Gazastreifen um Frieden. Andere sind von Naturkatastrophen bedroht und beten um Gerechtigkeit, eigentlich in einer Welt voller Ungerechtigkeit und Hass. Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihre Gebete gar nicht erhört werden, denn es ändert sich nichts. Sie stehen am Rand ihres Lebens. Und vielleicht kennst auch du dieses Gefühl. Vielleicht betest du um deine ganz persönlichen Anliegen, um Frieden der Familie, finanzielle Sicherheit, und trotzdem scheint nichts zu passieren. Alles scheint zu bleiben, wie es ist, und es macht sich ein Gefühl von Angst oder Verzweiflung breit. Dieser typische Satz, es ändert sich doch nichts, der ist mir seit meinem Studium und seit ich in Gemeinden bin so oft begegnet. Das finde ich eigentlich erschreckend. Wenn Leute übers Beten reden, sagen sie oft, es ändert sich nichts. Die Menschen beten für Veränderungen in ihrem Leben, bei sich persönlich, und es kommt nicht so schnell die Veränderung, wie sie es sich wünschen. Und ich persönlich habe mich dann immer als großer Fan des Betens gefragt, warum vertreten Leute diese Meinung? Warum haben sie das Gefühl, es verändert sich nichts? Verändert sich wirklich nichts? Was muss sie dazu bringen, zu sagen, ich höre lieber auf zu beten, weil es ändert sich nichts, um den Kontakt mit Gott abzubrechen? Ist es die Verzweiflung, die aus den Menschen spricht? Geht es ihnen nicht schnell genug oder fühlen sie sich einfach nicht gesehen? Fragen, die unsere schnelllebige Gesellschaft dominieren. Ich kenne es gut. Manchmal fühle ich mich von Gott nicht gehört und auch nicht gesehen. Nach Zeiten der Glaubenszweifel in den letzten Jahren und nach einer ganz großen Distanz zu Gott habe ich schon ganz viele Gebete gesprochen und mich nicht gehört gefühlt. Es kommt einem so vor, als wäre man hier ganz alleine in dieser Riesenwelt. Alle Leiden und Lasten werden einem zu viel. Man kann sie nicht selbst tragen und das Kreuz, was hier steht, das wird für uns alleine zu schwer. Und irgendwann habe ich nicht nur an Gott gezweifelt, sondern auch an mir selbst. Bete ich richtig? Muss ich frömmer werden? Muss ich der Gemeinde vielleicht ein bisschen mehr spenden? In Gesprächen mit anderen wirkt Gott. Er wirkt, und manchmal ist es ganz schön schwer, wenn wir das hören. Wir fühlen uns dann noch weniger gesehen, vielleicht noch einsamer und verlassen. Und dieses Ungesehensein von Gott, das gibt uns die Bibel zu Genüge. Und in meiner Lieblingsvorlesung, es geht ums Neue Testament, wer mich schon ein bisschen kennengelernt hat, kennt meine Passion zum Neuen Testament. Da ist mir besonders eine Geschichte hängen geblieben aus dem Markus-Evangelium, genauer aus Markus 5, die Verse 21 bis 34. Und da geht es hauptsächlich um die Auferweckung der Tochter des Jairus und ganz nebenbei um eine blutflüssige Frau. Und dann möchte ich euch die Geschichte gerne vorlesen. Und wem es leichter fällt, der darf gerne die Augen schließen und einfach zuhören. Und als Jesus mit dem Schiff wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge um ihn. Und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sah, fällt er ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterchen liegt im Sterben. Komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet werde und lebe. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und sie rängten um ihn. Und eine Frau, die 12 Jahre Blutfluss hatte und von vielen Ärzten vieles erlitten hatte und ihr ganzes Hab verwandt und keinen Nutzen davon gehabt hatte, es war vielmehr schlimmer geworden, kam, als sie von Jesus gehört hatte, in der Volksmenge von hinten und rührte ihn an. Denn sie versprach sich: Wenn ich nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich versiegelte die Quelle ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus die von sich selbst ausgehende Kraft, wandte sich um in die Volksmenge und sprach: Wer hat meine Kleider angerührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich umrenkt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Die Frau aber voller Furcht und Zittern, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Eine wunderbare Geschichte des Neuen Testaments. Nicht nur das Griechische lädt einen immer wieder zum Träumen und Fuchsen ein, sondern auch ganz viel dazwischen. Deswegen möchte ich mit euch langsam diese Geschichte durchgehen. Die Geschichte spielt am Ufer des Sees Genezareth. Und von dort aus kann man wunderbar ins Land Israel sehen. Man sieht auch die Berge, ich weiß nicht, wer schon mal da war, aber diese Landschaft lädt zum Träumen ein. Und zur Zeit Jesus war es eine ganz beliebte Stelle, eine ganz typische Stelle für Rast und zum Tränken der Tiere. Also gab es dort immer wieder einzelne Menschen, Familienverbände und Sippen, die dahin kamen, sich ausruhten, die Tiere tränkten. Das kann man heute eigentlich mit einer Autobahnraststätte vergleichen. Doch jetzt an diesem besagten Ufer steht eine Menschenmasse. Fast wie ein Fanclub versammelt sich dort. Wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen, wenn, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, Bayern oder Dortmund irgendwo ans Hotel kommt und die Fans jubeln und stehen davor. Das kennen wir alle und genauso stelle auch ich mir das vor. Doch in der Geschichte kommt Jesus ans Ufer des See Genezareth mit den 12 Aposteln, die er zuvor frisch berufen hat, sind seine Erwählten, seine jüngsten und engsten Begleiter. Und als er zu Land geht, erwarten wir doch eigentlich, wie bei den Fußballclubs, ein großes Getose. Aber es bleibt still. Kein Hosanna, kein Halleluja, der Herr ist da, sondern es ist still. Vielleicht flüstern ein paar wenige, um sich die Zeit zu vertreiben. Andere gucken und ziehen weiter, als sie nur zur Rast da waren. Innerhalb der Massen kommt es jedoch plötzlich zu Unruhen. Es werden Menschen beiseite gestoßen und ein Mann dringt sich hindurch. Er ist gut gekleidet, von hohem Stand, da er Synagogenvorsteher ist. Sehr gut gebildet. Das kann man heute eigentlich mit einem Art Bischof vergleichen. Er stand der Synagoge des Ortes vor, hielt Gericht über die Angeschuldigten, sprach Gericht oder manchmal auch Gnade und leitete den Synagogengottesdienst am Schabbat. Wie gerade schon gehört, heißt er Jairus. Und Jairus bedeutet, Gott möge erwecken. Jairus kommt aber nicht, weil er Jesus als Erster die Hand schütteln möchte und sich freut, dass er da ist, sondern er kommt aus Verzweiflung. Er ist es, der Jesus vor die Füße fällt und ihn um Hilfe bittet. Für so einen Mann von hohem Stand eine ganz schön unterwürfige Geste. Jairus sieht also die Hoheit und Erhabenheit Jesu. Eine sterbende Tochter in seinem Haus soll geheilt werden. Das ist der Grund, warum Jairus zu ihm kommt, denn er will sie nicht sterben lassen. Er liebt sie so sehr und da spielen weder sein hoher Stand noch seine angesehene Rolle im Dorf eine Rolle. Seine Verzweiflung überwiegt jegliche Grenzen. Ich denke, Eltern können diese Situation gut verstehen. Sie würden alles geben, damit ihr geliebtes Kind überlebt, damit sie den Verlust nicht ertragen müssen. Und Jesus sieht seine Verzweiflung, willigt ein, mitzugehen, und somit bewegt sich nicht nur Jesus mit den Zwölfen, sondern eine ganze Menschenmasse bewegt sich voran. Sie gehen ein Stück und viele unterhalten sich auf dem Weg, aber nach einer Weile wird es wieder unruhig in den Menschenmassen. Es kommt zu einer unbedeutenden Frau. Sie wird schlecht gekleidet gewesen sein, leidet seit Jahren an unerklärlichem Blutfluss. Es kann so etwas sein wie eine chronische Menstruation oder eine Gebärmutterblutung, so sagen es die Kommentatoren. Und da das Blut als Lebensträger und Sitz der Seele verstanden wird, bis heute auch im Judentum noch, bedeutet diese Krankheit für sie fortschreitender Lebensverlust. Alle Ärzte haben ihr Glück versucht, jedoch war und ist keine Heilung in Aussicht. All ihr Geld ist verloren, die Hoffnung auf eine Heilung, die niemals stattgefunden hat. Doch das ist nicht die einzige Last, die sie trägt. Ihre größte Last ist ihre Unreinheit durch diesen Blutfluss. Und wie schon in der hebräischen Bibel oder wie wir es oft nennen im Alten Testament beschrieben ist, ist sie unrein. Sie kann keinen Beruf ausüben, sie darf keinen Tempel besuchen, sie darf bei keinem Mann liegen, sie darf eigentlich nichts. Sie ist, ich habe es von den Kommentatoren übernommen, der Abschaum der Gesellschaft. Sie wird von den Menschen nicht beachtet, so wie wir Menschen am Straßenrand oft übersehen und nicht beachten. Ich habe mir vorgestellt, wie sie weint vor den Toren zum Tempel sitzt, weil sie nicht hineinkommt und einfach nur noch Heilung erfahren möchte. Sie ist verzweifelt, sie weiß nicht weiter, doch sie hält an ihrem Glauben fest. Sie möchte mit all ihrer Hoffnung nur Heil erfahren und vielleicht ist ein kleiner Funken Glaube in ihrem Herzen noch übrig geblieben. Sie hat von Jesus, dem Heiler, gehört. Und in Markus 1, 21 bis 28, als Jesus in der Synagoge zu Kapernaum war, haben auch schon die Dämonen ein Bekenntnis zu Jesus gesprochen, ihn als den Sohn des Höchsten anerkannt. Die Juden auch haben ihn dann verstanden als Sohn des Höchsten und als Bedrohung gesehen. Diese Frau geht also weiter durch die Mengen, macht somit jede Person, die sie anrührt, unrein. So steht es natürlich in Levitikus geschrieben. Ich zitiere aus Levitikus 15, 19 bis 22. Da steht geschrieben, wenn eine Frau ihren Blutfluss hat, so soll sie 7 Tage für unrein gelten. Wer sie anrührt, wird unrein bis zum Abend. Und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat, wird unrein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Und wer ihr Lager anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. und wer irgendetwas anrührt, worauf sie gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Eigentlich hätte sie die Steinigung verdient. So wollte es das jüdische Gesetz. Wer Leute unrein macht, dem blüht die Steinigung. Zielstrebig kommt diese Frau aber trotz des Reinigkeitsgesetzes vorne an. Sie nimmt all ihren Mut zusammen, vielleicht auch die letzten Kraft aus diesem ausgemerzten Körper. Und als sie Jesus sieht, nimmt sie alles zusammen und berührt sein Gewand. Und durch die Berührung dessen, der die überströmende Lebenskraft in sich trägt, durch Jesus soll diese Krankheit verschwinden und ihr Leben gerettet werden. Und es passiert. Die Frau rührt Jesus Gewand an und die Kraft des Höchsten ist so stark, dass die Quelle sofort versiegt. Jesus ist es, der die stärkste Lebenskraft in sich trägt, die wir uns vorstellen können. Wie ein Wunder geht in ihrem Körper Heilung aus. Sie ist geheilt. Hurra! Alles, was sie sich versprochen hatte, ist passiert. Endlich. Sie kann in den Tempel gehen, sie darf sich einen Mann nehmen, sie kann arbeiten, sie ist nicht mehr der Abschaum der Gesellschaft. Aber Jesus bleibt stehen. Die Masse bleibt stehen. Plötzlich ist alles still. Und Jesus dreht sich um. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht laut wird und sagt, wer hat meine Kleider angerührt? Stille. Angst. Vielleicht konnte man sogar eine Stecknadel fallen hören. Das Herz der Frau muss gerast haben. Jetzt bin ich dran. Die Menschen in der Menge gucken sich an und wundern sich vielleicht über Jesu Frage. Sie haben nichts von diesem Ereignis mitbekommen und jeder in der Masse hätte ihn anrühren können. Es waren schließlich viele um ihn herum. Die Spannung war für die Frau unerträglich. Die frisch Geheilte hält den Druck nicht mehr aus und gibt nach. Sie fällt weinend auf die Knie und gesteht ihre Tat. Damit macht sie das Wunder, was ihr geschehen war, in der Menschenmasse öffentlich. Im Angesicht der Steinigung und Todesstrafe kniet sie nun vor Jesus und wartet auf ihr Urteil. Ein Lebensfilm im Schnelldurchlauf geht ihr vielleicht durch den Kopf. Jesus sieht diese Frau aber an und spricht zu ihr. Er spricht kein Gericht, sondern Gnade. Er spricht ihr die gewünschte Heilung zu, derer sie sich selbst bedient hatte. Er nennt sie sogar Tochter. Und mit diesem Wort macht er deutlich, dass sie ab jetzt wieder zur Familie Gottes gehört, derer sie sich ausgeschlossen gefühlt hat. Viele Menschen und besonders die Männer werden in der Menge entsetzt gewesen sein. Sie hat doch den Herrn unrein gemacht. Wie kann denn so eine Sünderin, so eine Straftäterin eigentlich noch in die Familie Gottes wieder aufgenommen werden, sogar geheilt werden? Eigentlich soll sie den Tod verdienen. Jesus sah aber das Herz der Frau, ihren Glauben, ihre Notlage und ihre Verzweiflung. Er sah den langen Leidensweg und den Abstand, den sie zur Gemeinschaft gewonnen hatte und zu sich selbst. Einen Abstand zu der Gemeinschaft und der Familie Gottes, die sie eigentlich gebraucht hätte. Ihr Glaube war so tief, dass sie trotz aller Verzweiflung an Gott, dem Heiler, festhielt und sich auch Heilung versprach. Sie war dankbar, denn ihre Heilung trat ein, jedoch lag ein langer Leidensweg hinter ihr. Und wir kennen diesen Moment vielleicht auch selbst. Wir fühlen uns nicht mehr als Teil der Gemeinschaft, da wir nicht die gleichen Erfahrungen machen. Wir werden zu Randfiguren wie diese Frau. Vielleicht auch in unseren Gemeinden, da wir manchmal uns nicht von Gott gesehen fühlen. Ein Gefühl der Einsamkeit macht sich breit und hindert unser Innerstes weiterzumachen. Für mich persönlich ist die blutflüssige Frau, die in dieser Geschichte so am Rand erwähnt wird, mal eben schnell eine Heilung passiert, aber eigentlich weckt doch Jesus wieder ein Kind auf, keine Randfigur mehr, sondern mein Lieblingscharakter des Neuen Testaments. Sie ist für mich einer der entscheidenden und Hauptcharaktere der Schrift geworden. Sie ist beneidenswert, findet ihr nicht? Diese Tiefe, diese Zuversicht und Hoffnung, die sie in sich trägt, trotz all dieser schlimmen Erfahrungen. Ich habe die Tiefe nicht immer. Ja, ich studiere Theologie, es sind jetzt fast 4 Jahre und auch wenn ich viel in der Bibel lese und mich damit beschäftige, fällt es mir manchmal auch schwer. Ich bete für Besserung, für vieles, was kommt. Aber auch ich bin manchmal verzweifelt. Es tritt keine Besserung ein, so wie bei der Frau manchmal keine Besserung in Sicht war, für die sie doch auch so viel gebetet hat. Aber durch diese Frau habe ich neues Vertrauen geschöpft. Sie zeigt mir, dass wir manchmal nicht nur warten müssen, sondern wir dürfen zu Gott hingehen und uns etwas von ihm nehmen. Wir dürfen zu ihm gehen, dem größten, dem liebevollsten Vater, den wir uns vorstellen können, und dürfen uns an seiner Liebe und Gnade bedienen. Und ich denke, diese Geschichte hat uns gezeigt, dass Gott es auch okay findet. Er hält es aus, wenn wir unsere Sorgen vor ihn werfen und in ihm uns Dinge nehmen, damit wir Heilung erfahren. Heilung in Geist und Seele, damit wir uns bei ihm fallen lassen können. Wir sind in seinen Händen und in seiner Anwesenheit so gut aufgehoben wie nirgendwo anders. Und darin lässt er seine Liebe zu uns. Denn er hat uns als Kinder Gottes einen ganz besonderen Platz hingegeben, den wir einnehmen dürfen. Komm zu ihm und nimm ihn an. Vielleicht müssen wir lernen, unsere eigene blutflüssige Frau anzunehmen. Der Teil von uns, der sich manchmal nicht gesehen fühlt, der verzweifelt sich an Gott richtet, der Teil, der manchmal aufgeben möchte. Manchmal hilft es nichts, dagegen zu kämpfen, sondern genau das anzunehmen. Die blutflüssige Frau annehmen als einen Teil von mir, der nicht aufgeben darf, sondern der fordern darf. Und trotzdem das Vertrauen in Gott bewahrt. Das ist die Perspektive, die uns vielleicht helfen kann, weiterzumachen. Ich darf Gott etwas hinwerfen und mir Dinge von ihm erbeten. Und er hält das aus. Er trägt das. Und ich und ihr, wir dürfen als verletztes Wesen seine Herrlichkeit sehen und uns Dinge von ihm erbeten und uns auch Anteil an ihm nehmen. Wir dürfen uns gehalten fühlen und getragen. Vielleicht ändert sich nicht sofort was, sondern nur Stück für Stück. Die Frau hat auch 12 Jahre lang gewartet und ihr Glaube hat es möglich gemacht. In unserer schnelllebigen Zeit wollen wir nicht warten. Aber vielleicht müssen wir das manchmal lernen. Wir müssen uns in Geduld üben und an Gott festhalten, weil manchmal malen Gottes Mühlen langsamer. Was du dir aber hier und heute schon auf jeden Fall mitnehmen darfst, ist seine Liebe. Er liebt dich, jeden Einzelnen in diesem Raum, jeden Einzelnen am Bildschirm, als sein Kind. Und er liebt euch, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Er sieht dein Leiden, deine Krankheit, deine Erfahrung und deine Ausgrenzung im Leben, in Gemeinde und in allen anderen Lebensbereichen. Jedes Leiden, welches du durchlebst, durchlebt er mit dir. Jeden Schmerz, den du fühlst, den fühlt auch Jesus mit dir. Er steckt bei dir, in deinem Herzen, und dessen darfst du dir gewiss sein. Du darfst im Gebet Gott anklagen und um Dinge bitten, damit es dir besser geht. Wirf alles vor ihn hin und bitte um Hilfe, denn ohne das Vertrauen in ihn wird es sich nicht ändern. Nehmt eure Anliegen mit ins Gebet. Werft sie vor Gottes Füßen. Er ist so groß und kann das tragen. Was für einen kleinen Gott hätten wir doch, wenn wir das nicht vor ihn werfen dürfen. Und er möchte das Beste für dich. Dessen bin ich mir gewiss. Er möchte das Beste für dich zur rechten Zeit. Er hat einen Plan für dich und dein Leben und er möchte dir die ganze Zeit beiseite stehen. Denn Gott sieht dich. Gott sieht auch dich. und deine Zeit wird kommen. Und deine Zeit wird gut werden. Und ein bekanntes Zitat sagt, deine Zeit wird gut werden, denn wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Deine Zeit wird wundervoll werden und Gott wird dich darin tragen. Halte an ihm fest in den Zeiten, in denen es dir manchmal nicht so gut geht, in denen es nicht gut läuft und du von all deinen Zweifeln bedrängt wirst. Erinnere dich daran, wie schön auch die Zeiten waren, als du Jesus, Gott, ganz nah bei dir gespürt hast. Und ich glaube, ich kann dir sagen, du wirst es nicht bereuen, weiter an ihm festzuhalten. Die Geschichte aus dem Markus-Evangelium zeigt uns also, wie stark die Nebenrolle in einer Geschichte Gott selbst bewegen kann. Nimm nicht den Platz des Kleinen ein, sondern nimm den Platz ein, der Gott dir und mir heute zugesprochen hat. Nimm den Platz seines Kindes ein. Denn er sieht dich. Er sieht deinen Glauben, auch egal wie klein er ist. Und wenn er nur ein kleiner Funke ist, kann er viel entfachen. Er ist ein Gott, der dich sieht, der dich liebt und annimmt, wie du bist. Nimm dir gleich gerne im Lobpreis nach der Predigt etwas Zeit im Gebet, um Gott deine Sorgen und Ängste zu geben. Werf ihm sie vor die Füße, leg ihm deine Krankheit hin, dein Leiden und deinen Frust und bitte ihn um Hilfe. Du wirst es nicht bereuen und er wird das Kreuz mit dir zusammentragen, dessen bin ich mir gewiss. Denn Gott, der sieht auch dich. Und die Liebe Gottes, welche höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.